Ein frohes und gesegnetes Christfest. Das wünsche ich von hier vorne. Und liebe Geschwister und Freunde, ich hoffe, dass ihr gestern wirklich einen schönen und besinnlichen Heiligabend verbringen konntet. Weihnachten gehört ja zu den Festen in Deutschland, wo man die Sehnsucht nach Gemeinschaft und familiärer Nähe besonders schätzt und auch pflegen will. Vielleicht ist es aber nicht überall gelungen. Und es kann sein, dass du hier bist und denkst an gestern Abend und hättest dir das eigentlich gestern ein bisschen anders vorgestellt. Ich möchte heute am ersten Weihnachtstag mit euch über unseren Herrn Jesus nachdenken. Wir wissen, das ist nur eine Zeichnung, aber es soll uns einfach daran erinnern, es geht um Gott. Dabei habe ich das Ziel, und ich bete auch zu Gott, dafür habe ich auch gebetet, dass wir durch diese Predigt den Herrn Jesus noch näher erkennen dürfen, ihn lieber gewinnen können. Und für unser erlöstes Leben, sofern wir es haben, dankbarer sind. Gott möge durch sein Wort uns begegnen, denn es nützt gar nichts, wenn wir in eine Kirche gehen und keine Begegnung mit Gott, mit seinem Wort haben. Gott möge uns in dieser Weise segnen, dass wir ihn erleben, dass er in unser Herz spricht. Der Bibeltext, um den es heute geht, ich habe ihn mal hier an die Wand geworfen, ich möchte ihn aber auch noch hier aus dem Wort Gottes lesen. Es steht im Philipperbrief Kapitel 2, Philipper Kapitel 2 ab Vers 5. Da heißt es: Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Soweit das Wort aus der Heiligen Schrift. Das Thema für uns heute heißt der heruntergekommene Gott. Das klingt für unsere Ohren vielleicht auch etwas provokant, aber was ist das, wenn der ewige Gott hier grausam am Kreuz stirbt? Heruntergekommen heißt nicht nur vom Himmel herabgekommen, sondern auch seine Schönheit und Herrlichkeit drangegeben. Wir kennen ja sicherlich auch heruntergekommene Häuser, vielleicht eine heruntergekommene Wohnung, eine heruntergekommene Gesellschaft, heruntergekommene Menschen. Da ist nicht mehr viel Schönheit da. Da ist nicht mal viel Ehre und Herrlichkeit da. In dieser Weise sollen wir auch hier diese Predigt mitverstehen. Die Schönheit und Herrlichkeit des Herrn Jesus wurde ganz und gar mit sündigem Schmutz bedeckt. Nehmen wir uns heute einfach mal Zeit, darüber nachzudenken. Im Bibeltext heißt es hier in Vers 6, dass der Herr Jesus in der Gestalt Gottes war. Es ist für uns Menschen überhaupt nicht möglich, dies wirklich zu ergründen, was es heißt, in der Gestalt des ewigen und allmächtigen und allwissenden und allgegenwärtigen und heiligen Gottes zu sein. Als Christus in der letzten Woche vor seiner Kreuzigung zum himmlischen Vater gebetet hat, da bat er für seine Zukunft. Er hat einmal da in diesem hohenpriesterlichen Gebet einen Abschnitt gehabt, wo er sagt, das können wir nachlesen, Johannes 17, Vers 5, und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Hat also hier so nicht gehabt. Christus hatte ein herrliches Leben und er selbst war mit Herrlichkeit begleitet. In der Gestalt Gottes zu sein, die so ganz und gar seinem Wesen entspricht, gehört auch dazu, dass es wie im Buch Hiob heißt, Hiob 23, Vers 13, heißt es etwas über Gott, er bleibt sich gleich. Und wer will ihm wehren? Was er will, das tut er. Ein Beispiel, ich habe kürzlich eine Predigt von Werner Gitt gehört, hat mich sehr fasziniert. Hier sehen wir den Sternenhimmel und das gibt ja ein Lied. Weißt du, wie viele Sternlein stehen? Ist eine gute Frage, auch für uns Menschen. Weißt du, wie viele Sterne am Himmel sind? Jeremia beantwortet diese Frage einmal so, in Jeremia 33, Vers 22, dass des Himmels Heer, und hier meint er die Sterne, niemand zählen kann. Kein Mensch kann sich da auf die Reise machen und sagt, gut, ich möchte jetzt mal die Sterne so eins nach dem anderen zählen und meine Lebenszeit werde ich da mal dran geben. Professor Gitt berichtet, dass man heute weiß, dass es also mindestens eine Zahl ist, 10 hoch 25 mit den ganzen Gerätschaften, die man so hat, was man da so hin, um mit Teleskopen da draußen rumzuschauen, kommt man ungefähr auf diese Zahl. Wahrscheinlich gibt es noch mehr. Also 10 hoch 25, so viele Nullen. Das sind nur die Sterne, die man eben schätzt aufgrund der Beobachtung. Werner Gitt stellte dann auch die Frage, wie lange braucht denn ein Computer, um diese zu zählen? Also nicht ein Mensch, sondern ein Computer. Und er kam auf dieses Resultat, wenn ein Computer 10 Milliarden Rechenschritte in einer Sekunde verarbeitet, also eine Sekunde immer 10 Milliarden Rechenschritte, dann bräuchte dieser Computer 30 Millionen Jahre, um das nur zu zählen. Ja. Es können ja natürlich noch mehr Sterne im Universum existieren. Was heißt es aber von Gott? In Psalm 147, Vers 4 heißt es, er zählt die Zahl der Sterne und, eine weitere Sache, er nennt sie sogar noch mit Namen. Also er sagt nicht nur 1, 2, 3, sondern jeder Stern hat für ihn auch einen Namen. Und wie lange hat Gott gebraucht, um diese nicht nur zu zählen und zu benennen? Es war ein Tag, der vierte Schöpfungstag, da waren sie auf einmal alle da. Dies ist nur ein Beispiel von der unglaublichen Macht und Herrlichkeit dessen, der in der Gestalt Gottes war. Christus lebte ohne Einschränkung und in 1. Timotheus 1, Vers 11, da wird von Gott als dem glückseligen Gott gesagt. Also Gott ist in sich glückselig. Das heißt, er genügt sich ganz und gar selbst. Er braucht eigentlich niemand anderem zu seinem Glück. Das war die Ewigkeit. So hat Gott, der Herr Jesus, gelebt, ewig glücklich. Und da Gott sowieso von seiner Eigenschaft ewig ist, unendlich ist in jeder Beziehung, gibt es auch keine Langeweile. Können wir uns nicht vorstellen, aber es ist so. Übrigens, die Zukunft wird auch so sein, wo es einmal heißt, ja, dass wir ein Erbe antreten werden, unverwelklich, heißt es im 1. Petrusbrief, das heißt immer frisch. Gestern habe ich von meiner Frau einen schönen Rosenstrauß bekommen, habe ich mich sehr drüber gefreut. Und ich weiß aber, dass dieser Rosenstrauß ja, irgendwann mal auch den Mülleimer sieht, weil er nicht immer frisch ist. Aber hier, unser Erbe wird immer frisch sein und es wird immer was zu entdecken geben in der Ewigkeit. Aber so auch rückwärts. Ja. Christus hat immer die glückselige Erfahrung innerhalb der Gottheit erlebt. Da kommt er her. Der Herr Jesus erlebte vor seiner Menschwerdung, vor Bethlehem, vor Weihnachten ein für uns Menschen unbeschreibliches Glück. Und er hatte unglaubliche Macht. Er erlebte den Lob der Schöpfung und die Verehrung der Engel. Seine Herrlichkeit und Schönheit waren unermesslich. Und seine Heiligkeit war unbefleckt und forderte ständig zur Anbetung heraus. Diejenigen, die ihn gesehen haben, ja, da ging nur eines, auf die Knie und Anbetung. Dies und sicher noch viel mehr war das normale Leben unseres Herrn. Nun, wie geht es aber weiter? Es wird berichtet, dass Christus seine Gottheit nicht wie ein Raub festhielt. Das bedeutet, dass er nicht mit Gewalt an seinem Leben vor seiner Menschwerdung festgehalten hat. Die Gottheit hat er nie selbst geraubt. Ja, das meint dieser Bibeltext nicht, dass er sich der Gottheit beraubt hätte, ja, als ob er sie genommen hätte. Die hatte er. Christus war und ist auch später ganz und gar Gott, aber er hat sich an die Gestalt der Gottheit nicht festgeklammert. Ja. Hier, ein Handtaschenräuber klammert seine Beute fest. Dieser will seinen jetzigen Schatz nicht aufgeben, unter keinen Umständen verlieren. Der Herr Jesus gab seine Vorteile als Gott ganz und gar auf. Er gab das auf, wo er als Gott handeln konnte und wo er als Gott verehrt wurde. Er hielt nicht daran fest. Wie tat er das? Das ist jetzt ein anderer Bibeltext, und zwar aus Hebräer 10, Vers 5 bis 9. Hier lesen wir ein Gespräch, das der Herr Jesus mit dem himmlischen Vater hatte. Da heißt es, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, sagt der Herr Jesus zum Vater. Einen Leib aber hast du mir bereitet. An Brandopfer und Sündopfer hast du kein Wohlgefallen. Da sprach ich, hier geht es um den Herrn Jesus, ja? Siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Jetzt wird es nochmal erklärt. Oben sagt er, Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt. Du hast auch kein Wohlgefallen an ihnen, die ja nach dem Gesetz dargebracht werden. Dann fährt er fort, siehe, ich komme, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Wie auch im Philipperbrief, so wird auch hier deutlich, dass Christus völlig freiwillig den Weg auf die Erde gegangen ist. Er hatte einen menschlichen Leib bekommen. Seine göttliche Gestalt hat er aufgegeben und er ließ, und es heißt hier, dass er sich entäußerte und alle Privilegien somit ablegte. Dabei nahm er Menschengestalt an. Im Vergleich zu vorher war dies, was der Herr in Menschengestalt erlebte, nur erbärmlich. Vorher große Verehrung und jetzt ganz und gar erbärmlich. Der unendliche Gott bekommt einen kleinen, gebrechlichen Leib, der Hunger, Müdigkeit, Qualen und Erschöpfung erlebte. Der Schöpfer, der nicht schläft und schlummert, erlebt Erschöpfung. Wenn wir all unser Hab und Gut in Deutschland verlassen und in den Urwald, völlig nackt unter Wilden hausen, ohne Dach über den Kopf und ohne irgendeinen Schutz, wir würden nicht diesen Unterschied erleben, den der Herr Jesus erlebte. Ja, wenn wir uns in eine Made oder in ein anderes Ungeziefer verwandeln würden und dann ständig im Schmutz leben würden, das wäre dann unser Zuhause, dann wäre der Unterschied zu dem, was Christus aufgab, immer noch nicht erkennbar. Wir wären ja immer noch ein Geschöpf. Der unerschaffene Schöpfer, der über seine Schöpfung thront, ging den Weg des Menschen. Dieses Herunterkommen vom Himmel in die Krippe ist mit nichts zu vergleichen. Gott lässt sich Windeln anziehen und von seinen menschlichen Eltern, die nach ihren Erkenntnissen handeln, bevormunden. Er, der herrliche Gott, nimmt die Gestalt eines Knechtes bzw. Sklaven an. Er befolgt Anweisungen eben wie ein Knecht. Er lebt das Leben eines Sklaven, der nicht über sein eigenes Leben verfügt. So lebt er auf dieser Welt. Was wird von ihm gesagt, als seine Eltern ihn als Zwölfjährigen aus dem Tempel holten? Da heißt es Lukas 2,51, und er ging mit ihnen und kam nach Nazareth und ordnete sich ihnen unter. Ja, der ewige Gott. Christus war den Menschen untertan. Hier, er hat sicherlich auch seinem Vater, seinem Stiefvater als Zimmerer da geholfen. Und auch gegenüber seinem himmlischen Vater spricht er: Meine Speise ist die, dass ich deinen Willen tue. Hier noch einmal der Bibeltext aus Hebräer 10. Wir erinnern uns noch mal an dieses Gespräch zwischen Sohn und Vater. Ich komme, um deinen Willen zu tun, o Gott. Was ist denn der Wille Gottes? Jedes Opfer, welches ein Mensch bringt, um den Weg zu Gott zu beschreiten, kommt nicht zum Ziel. Jedes Opfer. Hier werden alle Religionen irgendwann merken, sie sind in die Sackgasse geraten. Wer sich den Himmel erarbeiten will durch irgendwelche Leistungen, ist in der Sackgasse und kommt da nicht ohne Gottes Hilfe heraus. Gott erklärt hier, Schlacht- und Brandopfer will ich eigentlich nicht. Deshalb hat Christus einen menschlichen Leib bekommen. Und hier noch einmal der Bibeltext aus Philipper 2. Was tut er mit seinem Leib? In Vers 8 heißt es geht zum Kreuz. Der Ausspruch von Johannes dem Täufer kommt dann zur Erfüllung. Der hat nämlich seine Leute aufgefordert, schau hin, sieh, das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Die Krippe, haben wir heute Morgen auch schon gehört, kann man nur in Verbindung mit dem Kreuz verstehen. Was war dies für den Herrn? Es ging weiter bergab. Der Tod am Kreuz, geboren werden und dann in eine Krippe gelegt werden, das ist für uns Menschen noch nicht so schlimm. Wie wir schon gehört haben, da ist vielleicht auch so manche romantische Stimmung dabei. Duftendes Heu, warmer Stall, fern vom Lärm. Wir würden vielleicht auch mal unser Kind so, wenn es gut gewickelt ist, vorübergehend in eine Futterkrippe legen. Wir wissen, für Christus war dies Herabkommen aber schon ja, unermesslich für uns. Ja, von einer Höhe, die wir nicht erkennen. Aber wie ist es nun mit dem Kreuz? Zu dieser Zeit wurden nur Schwerverbrecher gekreuzigt, Menschen, die andere Menschen töteten oder die Staatsmacht umstürzen wollten. Die Kreuzigung sollte zwei Dinge bewirken. Einmal Abschreckung, also schau denjenigen hier am Kreuz an, wenn du auch diesen Weg gehst, du endest auch da, willst du das? Ne? Und jeder musste da zurückschrecken, natürlich nicht. Und dann Entwürdigung. Derjenige, der hier am Kreuz hängt, der durfte kein Mitleid erleben. Man hatte die Gekreuzigten auch grundsätzlich nackt aufgehängt, dass man ihnen sämtliche menschliche Würde genommen hat. Das war mit ein Ziel der Kreuzigung. Ja, der da hängt, der ist kein Mensch mehr. Das würden wir natürlich keinem Menschen wünschen, auch nicht unserem größten Feind, das qualvolle Sterben einer Kreuzigung. Manche religiös gesinnten Gruppen greifen zur Waffe, um darauf zu reagieren, weil Menschen ihren Propheten beleidigen. Christus, der unsere Liebe ist, wurde tatsächlich beleidigt und verhöhnt. Und aller menschlichen Würde beraubt. Und was sagte er dort am Kreuz? Greift zur Waffe. Schaut, dass das nicht nochmal passiert. Nein. Er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dieser Geist der Bitte für die Feinde, dem sind auch wir Christen verpflichtet. Es ist der Heilige Geist. Christus ging diesen Weg freiwillig. Und was erlebte er am Kreuz? Er erlebte Spott und Hohn. Wenn Gott mit dir ist, dann soll er dir doch jetzt helfen, hat er gehört. In seiner größten Hingabe erlebte er nicht Wertschätzung, nicht Anbetung, sondern Verachtung. Und das war sichtbar und hörbar. Aber das Schwerste geschah in dem unsichtbaren Bereich. Das, was wir durch Gottes Wort erahnen können und durch die Aussage des Herrn bestätigt wissen. In dieser Zeit wurde der Herr Jesus von dem himmlischen Vater verlassen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir können das nicht uns vorstellen, was das bedeutet, dass der dreieine Gott einen Teil seiner Gottheit verlässt. Das ist nicht wirklich nachvollziehbar und mit unserem Verstand nicht zu begreifen. Wir können es nur im Glauben annehmen, dass es so war. Dass der Sohn getrennt wurde vom Vater. Dass das nötig ist, dass das Opferlamm alleine auf dem Altar liegt, das ist schon klar. Aber was das für Christus bedeutet, vom Vater getrennt zu sein, das, was er von Ewigkeit erlebt hat, nicht mehr zu erleben, das ist nicht vorstellbar. Es war schlimmer als die für uns sichtbare Kreuzigung. Und danach erlebte er den Zorn Gottes über die Sünde der Welt und die Strafe Gottes für die Schuld. Und Christus bezahlte alles. Er war gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Und dort hat er gerufen, es ist vollbracht. Wir haben uns Gedanken gemacht über den Gott, der vom Himmel kam, über den heruntergekommenen Gott. Und wirklich, in jeder Beziehung hat Christus alles aufgegeben. Wenn wir heute Darstellungen sehen, dass der Herr Jesus in der Krippe liegt, dann soll uns das daran erinnern. Hier hat der Herr Jesus sich gebeugt und klein gemacht und ist durch das Nadelöhr geschlüpft, um auf diese Welt zu kommen. Er hat alle Vorteile seiner Gottheit verlassen und wurde diesen gegenüber zu nichts, könnte man sagen. Ja. Er tat dies aus einem Grund. Wir wissen um das Gespräch mit seinem Vater. Er bekam einen Leib, um diesen anstelle unseres schuldigen Lebens zu opfern. Die sichtbare Rettungsaktion für uns begann an Weihnachten, als Christus sich für uns arm machte. Gott wurde arm für uns. Und dann? Wie geht es weiter hier im Text? Gott hat ihn erhöht. Er hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Alle Knie sollen sich vor ihm beugen. Und jeder soll ihn als Herrn bekennen. Das ist heute. Weihnachten ist dankbare Erinnerung. Karfreitag ist dankbare Erinnerung. Wie wir schon gehört haben, Krippe und Kreuz ist geschehen. Ja, gehören zusammen, ist geschehen. Heute ist der Herr Jesus gekrönt. Er trägt die Krone und ist der Herr aller Herren und seine Herrlichkeit ist größer als vorher. Ihm folgen wir. Zum Schluss noch, ich frage mich manchmal, was es denn zu bedeuten hat, dass man zur heutigen Zeit Maria immer mit dem kleinen Jesus abbildet. So, diese Frau in Blau mit dem kleinen Bub im Arm. Er ist doch der König der Könige. Was soll das denn mit der großen Mutter? Welche Geschichte soll denn sie darstellen? Bei Krippe wissen wir, Kreuzigung auch, Karfreitag. Aber was für Geschichte soll denn sie darstellen? Hat der Mensch Gott im Griff? Wir müssen uns auch an Weihnachten von dem kleinen Jesus verabschieden. Denn er kam nicht nur herab, sondern wurde auch von Gott, seinem Vater, heraufgeführt und mit großen Ehren bedacht, die wir auch wieder nicht ermessen können. Weihnachten, wie gesagt, ist dankbare Erinnerung. Was können wir dann tun, wir als Gemeinde, wenn wir das so gehört haben? Wir können Christus anbeten, dass er diesen Weg gegangen ist. Wir können ihn noch mehr liebgewinnen und schätzen. Wir können erkennen, dass Christus als König regiert, und zwar in dieser Weise, dass er alles trägt und erhält durch sein kräftiges Wort. Ihm sei die Ehre. Amen.